herzlichen Dank für diese einführenden Worte. Ja, der Titel zeigt ja schon die Besonderheit weltweite öffentliche Güter aus Sicht des Ökonomen. Ich spreche also aus der Sicht des Ökonomen und nicht als Gesundheitsspezialist. Ja, es ist natürlich so gewesen, dass ich mehrfach in der Situation war, Probleme anzusprechen, die auch mit der wirtschaftlichen Situation des Gesundheitssystems zu tun hatten. Ich bin wahrscheinlich derjenige unter Ihnen, der am weitesten vom Thema Public Health entfernt ist. Und ich möchte das auch bitten, zu berücksichtigen, wenn Sie meinen Vortrag hören. Weltweite öffentliche Güter. Davon werde ich in meinem Vortrag sprechen. Ja. Und dabei habe ich auch versucht, auf eine Fragestellung zu antworten. Es ist ja eine Frage gestellt worden, zum Beispiel, die ja auch Thema unserer Seance hier ist. Ist Gesundheit ein öffentliches Gut, ein weltweit öffentliches Gut oder nicht? Ist die Frage einfach semantisch zu beantworten? Nein, sie ist nicht nur semantisch, aber sie hat einen semantischen Aspekt. Hier geht es darum, zu schauen, welche Kategorien von öffentlichen Gütern es gibt. Ich werde Ihnen auch noch genauer erklären, warum ich das denke. In meiner Disziplin werden also Kategorien verwendet und da geht es darum, um zu beschreiben, inwieweit das System angepasst ist und inwieweit die Analyse der Probleme auch der Problemstellung entsprechen. Das heißt, inwieweit das System und der Globalisierung angepasst ist und sie ausreichendem Maße berücksichtigt. Ich werde also versuchen, also mit meinem wirtschaftlichen Vokabular, das ja doch sehr präzis ist, Ihnen einige Erklärungen zu geben. Also es geht ja hier um öffentliches Gut, um privates Gut und das sind ja sowohl wirtschaftliche als auch gesundheitliche Begriffe. Das ist also der semantische Aspekt. Dieser semantische Aspekt bringt noch etwas anderes zutage. Es gibt unterschiedliche Analysen, was die Bedingungen für öffentliches Eingreifen anbelangen und in welcher Art und Weise sie zu erfolgen haben. Ich werde hier eine Reihe von Maßnahmen aufführen. Wir haben also auf der einen Seite die Logik des Marktes und auf der anderen Seite das gesellschaftliche Wohlbefinden als zwei unterschiedliche Grundansätze. Öffentliches Gut, öffentliche Güter. Dieser Begriff ist ja ein aus dem Französischen übersetzter Begriff. Und in Französisch gäbe es vielleicht einen besseren Begriff, öffentliches Gut. In Frankreich bedeutet nicht das Gleiche, hat nicht die gleiche Konnotation wie im Englischen zum Beispiel. Öffentliches Gut heißt in Frankreich oder in der französischen Sprache, dass man von der öffentlichen Hand versorgt wird. Das ist nicht unbedingt der Inhalt der englischen Entsprechung. Bei öffentlichem Gut in der französischen Sprache ist es also eher immer dieses Öffentliche, was hineinspielt. Öffentliches Gut. Was bedeutet das? Ich habe auch vergessen, auf den weltweiten Aspekt, also mondial im Französischen einzugehen in meinem Titel. Die beste Definition, die ich kenne, ist von Victor Hugo, stammt von Victor Hugo. Das heißt, Mitte des 19. Jahrhunderts bereits definierte er diesen Begriff Hugo. Ich stelle mir so vor, dass er also eine Definition geschaffen hat, um zu einer zufriedenstellenden Erklärung des Begriffs zu finden. Goethe hat sicherlich zu jener Zeit eine Entsprechung in der deutschen Sprache gefunden. Und wichtig ist es ja darum, das Problem in seiner Ganzheit zu beschreiben und zu erfassen. Muttersprache zum Beispiel ist ein gemeinsames Gut. Wenn Kinder zum Beispiel eine gewisse Anzahl von Sprachen sprechen, dann hält sie das nicht davon ab, auch noch Mutterliebe, dann hält es nicht hält es sie nicht davon ab. Es geht also Mutterliebe nicht um Muttersprache, auch für andere Dinge Empfindungen zu hegen. Das heißt, es gibt, man kann nicht ausschließen, dass es verwendet wird. Das ist also eine Definition oder ein Aspekt für öffentliches Gut. Das heißt, jede Einheit muss sozusagen zum Gesamtstock gehören. Liebe zum Beispiel. Die Mutterliebe ist also nach dieser Definition ein Gemeingut, während das andere in den Bereich des privaten Gutes hineinfällt. Das heißt, die Menge dieses öffentlichen Gutes hat ja dazu Folge, dass es konsumiert wird, was ja zur Knappheit führen kann, dieses öffentlichen Gutes. Das heißt, das soziale, gesellschaftliche Wohlbefinden wird dazu führen, dass es einen Einheitspreis für öffentliches Wohlbefinden gibt, um dann für das öffentliche Gut einen individualisierten Preis sozusagen vorzuschlagen. Das ist also eine Übung, die wir Ökonomen gern vornehmen. Es geht also um die Interaktionen des Marktes und um die Mechanismen, die öffentlichen Mechanismen, die dann also Probleme aufwerfen. Die Information zwischen den Lieferanten und den Nutzern auf der anderen Seite, da muss man sagen, dass der Markt seine Effizienz sozusagen eingebüßt hat und da beginnt das Problem. Das öffentliche Gut müsste gratis, kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Aber dieser kostenlose Charakter des öffentlichen Gutes ist nicht mehr überall gegeben. Das ist also der grundlegende Unterschied zwischen einem öffentlichen Gut und einem privaten Gut und findet sich in den Lehrbüchern der Wirtschaftswissenschaftler. Ich möchte hierzu einige Anmerkungen machen. Natürlich, dieses wirtschaftliche Gut ist ja doch recht unzureichend beschrieben. Und die Wirtschaftler bezeichnen als Gut zum Beispiel die Mutterliebe, wie ich bereits nannte, obwohl es kein privates Gut, sondern ein öffentliches Gut ist. Das heißt, je nach Lager, je nach Zugehörigkeit entscheidet man sich bei der Beschreibung eines und desselben Gegenstandes für eine unterschiedliche Definition in öffentliches oder privates Gut. Es gibt mehrere Indikatoren, die zeigen, dass diese Übung, diese Unterscheidung oder Einteilung nicht immer leicht ist. Es gibt untypische Erscheinungen, zum Beispiel nationale Verteidigung, ist auch so ein schwer einzuteilender Begriff. Oder andere. Wie kann man also die Qualität zum Beispiel einer Dienstleistung messen? Wir hatten ja hier heute verschiedene Beispiele für Dienste auch gehört. Diese Quantifizierung ist auch sehr schwierig. Ab welchem Punkt beginnt Quantität in Qualität umzuschlagen? Noch einmal zur Mutterliebe. Serge Collin, ein Kollege, sagte, dass es immer um ein gemeinsames Gut geht, wenn das Kollektiv betroffen ist, die Gemeinschaft. Das heißt, er betrachtet als Kollektiv eine gewisse Anzahl von Personen, aber bei der Mutterliebe, im Fall der Mutterliebe, ist ja das Kollektiv, die Gemeinschaft klein und lokal verortet. Das heißt, wenn das Kollektiv allerdings weltweit ist, dann kann man von weltweitem Gut sprechen. Das ist also eine semantische Komponente. Und das quantifizierte weltweite Gut wird ein öffentliches Gut. Wir Wissenschaftlichen bemühen auch immer gerne den Begriff der Auslagerung, der Externalisierung. Das sind also ein Begriff, der oft in den Kapiteln über den wirtschaftlichen Misserfolg zu finden ist. Hier geht es um die Unterscheidung, die ganz klar zu teilen ist zwischen den betriebswirtschaftlichen Lehrbüchern und makroökonomischen Wirtschaftsbüchern, Lehrbüchern. Aber kommen wir noch einmal auf ein ganz konkretes Beispiel. Ein Beispiel für ein weltweites öffentliches Gut. Mir scheint also heute, dass ein weltweit öffentliches Gut, dass die Qualität des Klimas heute unbestrittenermaßen im Vordergrund steht. Es ist ein weltweit öffentliches Gut, das in Gefahr ist. Man spricht ja von den Auswirkungen des Klimawandels, von den Treibhauseffekten und von der Konzentration auch von Kohlendioxid in der Atmosphäre. Es sind also ganz konkret messbare Dinge, wo man also auch von ökologischer Kraft, ökologischer Macht spricht. Das Klima also als weltweit öffentliches Gut. Der Ausstoß sozusagen von einer Tonne CO2 ist ein kollektives Problem, ein kollektives Unglück im Sinne von öffentlich. Und nicht nur, weil die negativen Auswirkungen überall zu spüren sein werden, sondern auch natürlich, wenn es da auch regionale Unterschiede geben mag in der zeitlichen Verzögerung dieser Auswirkungen. Mit dieser Definition haben Sie also sowohl was die CO2-Konzentration als auch das Problem des Klimawandels und der Temperatur, der Erwärmung der Erde, das gleiche Problem. Sie haben also einen langfristigen Effekt, einen Effekt, der über Jahrhunderte anhalten wird. Und damit sind wir in der Diskussion über Klimapolitik. Hier geht es also um weltweit öffentliches Gut, über ein dauerhaftes weltweit öffentliches Gut. Der Fall dieses Beispiels zeigt, dass also nicht alle Elemente dieser Definition allgemeingültig sein können. Wenn wir also öffentliche Politik betrachten oder staatliche Politik betrachten, im Falle des Weltklimas müsste man ja eine Weltregierung haben, die es de facto nicht gibt. Und deshalb muss man also von dem traditionellen Ansatz der Regierung zur Governance kommen, zur Regierungsführung. Denn Klimapolitik haben ja doch sehr starke Interferenzen und das hängt mit dem Funktionieren zusammen mit den Brennstoffen und der nationalen Energiepolitik. Wir haben also hier ein weltweites öffentliches Gut, das sozusagen über sich durch Externalisierung auszahlt und das Auswirkungen hat auf die Atmosphäre und unseren Planeten. Es ist eine kollektive Bedrohung, es betrifft eine Gemeinschaft, damit sind wir wieder beim Öffentlichen, aber bestimmte Dinge, bestimmte Elemente dieses Phänomens haben nicht sozusagen auf die Globalisierung gewartet, um weltweit aufzutreten und wirklich auch weltweit zu agieren. Es gibt einen amerikanischen Historiker, McNell, der also eine Studie auch zu diesem Thema veröffentlicht und Patrice Bordelais sagte mir gestern, dass einige Informationen nach wie vor aktuell sind, dass andere aber obsolet sind. Er erklärt also eine sehr provokante These, aber es ist wirklich sehr interessant. Die Geschichte der Menschheit ist nicht das Ergebnis von Klassenkämpfen oder von staatlichen Kämpfen, sondern als eine permanente Auseinandersetzung zwischen Menschen und Mikroben. Das heißt, so wie wir heute leben, haben wir das Problem der Auseinandersetzung zwischen Mensch und Mikroben. Die Pest zum Beispiel, die schwarze Pest, ist ja bereits im 14. Jahrhundert in China sozusagen aufgetreten. Sie hat also ganz Asien durchquert. Das sind also auch die Wege der Globalisierung. Und in den 15 ersten Jahren, und dann nach 15 Jahren ist sie also auf der Krim angelangt, dann in Marseille und sie erreicht Paris. Alles noch im 14. Jahrhundert und einige Jahre später Köln, Hamburg und all das in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Hier hat man also ganz klar die Definition von weltweit öffentlich, wenn es auch kein Gut, sondern ein Unglück war. Wir werden also sehen, dass es in gewisser Weise die gleiche Kategorie ist. Das heißt, der Kampf gegen die Epidemien ist im eigentlichen Sinne ein weltweites Gut, im positiven Sinne, der Kampf gegen diese Epidemien. Und die Instrumente dieses Kampfes sind ja auch in gewisser Weise ein öffentliches Gut, also die Maßnahmen, die man ergreift, um gegen diese Epidemien zu bekämpfen. Wenn man also Magne noch etwas weiter folgt, dann ist es ist auch die Religionsausübung ein weltweit öffentliches Gut. Es gab also bestimmte Orte zu Zeiten der Pest, ich komme nochmal auf die Pest zurück, die geschützt waren. Und man versuchte also in bestimmten Stämmen eine Art Verbot auszusprechen, religiöse Verbote. Das heißt, man durfte nicht Tiere berühren, die nicht laufen. Das heißt, dass man zum Beispiel diese Tiere nicht töten durfte. Das hatte also eine Wertschätzung zur Folge. Man sagte, dass Kinder, Tiere, die laufen können, automatisch nicht Überträger der Pest sein können und dass man aufgrund dieses religiösen Verbotes eine Art Definition und Anerkennung bestimmter Tiergattungen geschaffen hat und eine Art Regeln des Zusammenlebens. Die Kategorie des weltweit öffentlichen Gutes hat ja verschiedene Seiten. Die Epidemie ist ja zunächst erst auf lokaler Ebene aktiv. Dann gibt es einen Viertel in einer Stadt. Und deshalb kann man auch von einem lokalen öffentlichen Gut sprechen. Zum Beispiel, wenn wir bestimmte Krankheiten in bestimmten Regionen von Deutschland, Bayern zum Beispiel, haben, dann ist es ein lokales öffentliches Gut. Was hat das nun mit dem weltweit öffentlichen Gut zu tun? Es geht ja um das Öffentliche und danach ist der Unterschied sichtbar zwischen dem Weltweiten und dem Lokalen. Kommen wir nun zum privaten Gut, zum persönlichen Gut. Die Gesundheit ist ja erstmal ein privates Gut, selbst wenn das Umfeld davon betroffen ist. Gesundheitsprobleme, Krankheiten sind ja individuelle Erfahrungen. Und sie haben sowohl wirtschaftliche als auch private, persönliche Gründe. Es ist also in gewisser Weise öffentlich und privat zugleich. Die Einnahme eines Medikamentes ist in gewisser Weise eine private Angelegenheit, während aber das Medikament, das man einnimmt, ein öffentliches Gut ist. Dieses öffentliche Gesundheit, Public Health, Santé Publique in französischer Sprache, wurde ja unter verschiedenen Gesichtspunkten beleuchtet. Und das ist für uns Ökonomen ein wichtiger Beitrag. Denn es geht um die Gemeinschaft, um das Kollektiv. Das Kollektiv, das betroffen ist, geht um legitime Anforderungen, öffentliche Gesundheit, Public Health. Und all das zeigt, dass diese Public Health durchaus in die Kategorie des weltweit öffentlichen Gutes eingeordnet werden kann, aufgrund der Einzelheiten, die ich bereits durch andere Beispiele darlegte. Es heißt, dass bei Public Health öffentliches Eingreifen notwendig sein kann und sollte. Und auch hier finden wir uns wieder in der Definition von weltweit öffentlichem Gut. Die Zertifizierung. Es gibt legale Bedingungen. Das heißt, Ärzte werden ausgebildet. Es gibt standardisierte Abschlüsse. Das sind alles öffentliche Elemente von Public Health. Dann die Märkte. Wir sind ja alle davon betroffen und haben gesehen, wie staatliche Interventionen in Public Health eingreifen und sie beeinflussen können. Wir haben das Bismarck'sche Modell erläutert bekommen. Es gibt also Institutionen in diesem Modell, die sozusagen private Formen nehmen können und die Auswirkungen auf den privaten Versicherungssektor haben können. Das öffentliche Lieferung oder Bereitstellung ist ein sehr häufiges Phänomen, das heißt öffentliche Bereitstellung von privaten Dingen. Im Gesundheitsbereich ist es also Tradition und auch im Bereich der Bildung. Und letztendlich unterscheiden sich die Bereiche Bildung vom Bereich der Erziehung nicht so sehr stark. Es geht ja also um die Frage der Kombination zwischen privaten und öffentlichen Gütern. Public Health war ja im 19. und 20. Jahrhundert eine Anforderung und hatte wirtschaftliche Ursachen. Das heißt, man wollte also Arbeiter bei guter Gesundheit, die etwas leisten konnten. Man fürchtete das Zusammenbrechen der Märkte. Als Wirtschaftler, aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten heraus, war man an der Public Health interessiert. Dann gibt es die merkantilistische These, dass also bestimmte Phänomene auch der Größe eines Problems angepasst werden. Das heißt, die Größe der Armee, die Größe des Systems. Und die positiven aus externen Faktoren sind der Staat. Der Staat, der also von außen eingreift. Man kann also diskutieren darüber, denn es gibt ja je nach Kontext die Möglichkeit des Eingreifens oder auch nicht. Man kann zum Beispiel auf ein nationales öffentliches Gut anspielen und man kann auch weltweit argumentieren. Aber weltweit scheint mir in diesem Zusammenhang nicht angebracht. Es ist natürlich klar, dass eine bessere Weltgesundheit einen positiven Einfluss auf das Wirtschaftswachstum, auf das Weltwirtschaftswachstum haben kann. Aber in den Details kann man diskutieren. Hier gibt es also noch ein weiteres Argument, nämlich das Verhalten der öffentlichen Stellen, der staatlichen Einrichtungen. Der Bürger ist ein Konsument, er verbraucht und er hat sozusagen auch Regeln für diesen Konsum. Es sind bestimmte Dinge verboten, er muss sich bestimmten Pflichtuntersuchungen unterziehen und so weiter. Hier greift also der Staat ein und hier geht es um eine herbeibeschworene Gefahr, die ganz einfach darin besteht, dass man Angst hat, selbst die richtige Entscheidung für sich zu treffen. Das heißt, dass eine schlecht getroffene Wahl für sich selber auch eine schlecht getroffene Wahl für die Gesamtgesellschaft bedeutet. Und aus dieser Besorgnis heraus wird die staatliche Intervention begründet. Hier gibt es also vier unterschiedliche Formen des staatlichen Eingreifens, die also nicht mit weltweit öffentlichem Gut zu tun haben, sondern mit der legitimen, mit dem legitimen Handeln eines Staates zu tun haben. Patrice Bourdelais sagte ja gestern, die Staatsbürgerschaft, diese Bürgerschaft und diesen Anspruch auf Gleichbehandlung, auf Gleichheit, die sich daraus ergeben. Denn am delikatesten ist es ja für den Wirtschaftsexperten nicht, dass man sich Fragen stellt zur Ungleichbehandlung, denn das sind Dinge, die man erst im zweiten Schritt bewertet oder analysiert. Es geht vielmehr darum, dass in gewisser Weise dieser Wunsch nach Gleichbehandlung lexikografische Probleme aufwirft. Denn Gleichbehandlung im Bereich Gesundheit ist vielleicht skandalös, wird als skandalöser empfunden als in anderen Bereichen. Und viele Aktionen, viele Maßnahmen aus dem 19. Jahrhundert hatten ja etwas damit zu tun. Das heißt, man hatte eine selektive Aufmerksamkeit gewidmet den Gesundheitsproblemen der Dritten Welt. Es sind hier verschiedene Kategorien analysiert worden. Es hat auch etwas mit Solidarität zu tun. Solidarität als erklärtes Ziel eines staatlichen Eingreifens oder einer Maßnahme. Und ich sehe, dass für diese selektive Aufmerksamkeit zwei Gründe. Es wird identifiziert, dass also ein Bedürfnis besteht und ein Bedürfnis, das sozusagen negative Auswirkungen auf die Bilanz haben könnte. Sind diese Politiken, diese politischen Maßnahmen immer effizient, wenn sie denn dann ergriffen werden? Solidarität ist ja ein gutes Beispiel dafür. Man kann sehr viel Solidarität empfinden, aber ob dann auch die Ausgaben dafür die Resultate rechtfertigen, bleibt dahingestellt. Es gibt verschiedene Probleme in diesem Bereich, was eben auch dieses Interagieren verschiedener Akteure anbelangt. Solidarität im Bereich des Gesundheitswesens ist also hat etwas mit diesem weltweit öffentlichen Gut und mit dieser Diskussion um diese Frage zu tun. Ist denn Gesundheit nun ein weltweit öffentliches Gut? Es scheint mir doch nicht möglich, Schlüsse zu ziehen, Schlussfolgerungen zu ziehen, die eindeutig positiv sind oder die diese Frage eindeutig positiv beantworten lassen. Was kann man daraus schlussfolgern? Ja, kommen wir nun zu den Schlussfolgerungen. Diese Exploration hat mich also dazu gebracht, wirklich von Problemen zu sprechen, aber ich habe sie nur angezeigt. Ich bin nicht im Detail auf diese Probleme angegangen. Also Ziel meines Vortrags ist dann auch, bestimmte Problempunkte vielleicht im Nachgang zu vertiefen. Ich bin doch recht an der Oberfläche, recht weit an der Oberfläche geblieben. Es gibt ja eine Reihe von Problemen. Der Preis zum Beispiel für Arzneimittel für Entwicklungsländer, der Unterschied, der gemacht wird zwischen eben Entwicklungsländern und entwickelten Ländern, was die Preisgestaltung anbelangt. Man könnte ja sagen, dass all das, was ich im Vorhinein sagte, eine negative Antwortung dieser Frage nach sich ziehen würde. Worin besteht das Problem? Wissen? Das Wissen ist ja Wissen, das heißt also Mathematik, wissenschaftliche Erkenntnisse, ist ein gemeinschaftliches Gut, ein weltweit gemeinschaftliches Gut. Und das alles hat Eingang in ein Medikament, das, wie ich vorhin sagte, ein privates Gut, ein persönliches Gut ist. Dann geht es um die Frage, werden Medikamente kostenlos verabreicht oder nicht? Das heißt ja nicht, dass man sie in unbegrenztem Maße verabreicht bekommt. Ein Medikament hat noch andere Probleme. Es ist patentiert. Es gibt ein Patent. Und diese Patentierung hat ja auch eine lange Geschichte. Und hier stehen sich zwei Forderungen gegenüber und im Weg. Das heißt, das Produkt, das Medikament soll so weit wie möglich verbreitet werden. Und die andere Seite ist, dass man auch dazu anregen muss, dieses Medikament herzustellen. Das sind also zwei Elemente, die sich unter Umständen miteinander gegeneinander stellen. Man sieht also hier wieder die Problematik des weltweit Öffentlichen und wie es Einfluss auf die Gesundheit hat. Das Patent an sich zeigt ja auch, wie komplex dieses Thema ist. Ich habe nicht alle Schwierigkeiten angesprochen, die mit der Herstellung eines Arzneimittels verbunden sind, sondern nur ein